in unserem täglichen Leben. Und die Frage ist ja auch auf unser geistliches Leben bezogen, auf unsere Beziehung zu Gott. Sind wir bereit, uns prüfen zu lassen? Sind wir bereit, vielleicht Dinge auch zu hinterfragen? Lassen wir uns hinterfragen von Gott, von seinem Wort? Sind wir da bereit dazu? Wie treffe ich eigentlich da meine Entscheidungen, was meine Beziehung zu Gott angeht? Welche Gottesbilder habe ich? Ist das wirklich Gott? Was ich glaube, was ich lebe, ist es das, was Gott uns sagt in seinem Wort? Und genauso kann man das auch auf unsere Gemeinde hier machen und übertragen. Sind wir als Gemeinde bereit, uns hinterfragen zu lassen? Ist das, was wir hier tun, im Sinne Gottes? Ist das, was wir leben, wirklich ein Abbild von seiner Schönheit, von seiner Güte, von seinem Wesen, von seinem Charakter? Sind wir bereit dazu, als Gemeinde uns hinterfragen zu lassen und geben dem Heiligen Geist Raum? Und Marlene hat es schon so schön anmoderiert mit dem Beispiel. Ich fand das echt stark. Es ist so viel Müll in der Wohnung gewesen, ihr habt die Bilder gesehen und danach sah es aus wie neu. Und ich denke, darum geht es in gewisser Weise. Es geht ja nicht darum, dass wir nur prüfen und aussortieren, damit es uns vielleicht ein bisschen besser geht, sondern es geht darum, eigentlich was zu reflektieren. Und das ist Gottes Wesen. Das ist Gott. Ja, Gott sagt uns eigentlich, wir als Christen, wir als seine Kinder sollen ihn in der Welt repräsentieren. Wir sind Botschafter Gottes, das ist das, was drin steht. Und dafür ist es gut, sich zu prüfen, weil wir wollen ja gute Botschafter sein. Wir als Gemeinde wollen ja ein Stück weit Gott auch widerspiegeln und attraktiv sein, weil wir Gottes Gegenwart unter uns haben. Und wir wollen eine mehrwöchige Reise eigentlich beginnen. Das Thema, das große Oberthema soll heißen Fake News, Good News oder Good News, Fake News, so rum eher. Und prüft alles, das Gute behaltet, als Untertitel. Und wir werden uns um solche Fragen ein Stück weit drehen, gucken, was ist da dran, vielleicht auch für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Und wie die Marlena schon gesagt hat, also nächste Woche ist nochmal Kanzeltausch, da ist höchstwahrscheinlich ein anderes Thema dran. Aber dann, die nächsten Wochen, werden wir uns mehr und mehr mit dem Thema beschäftigen. Und ich will einfach heute versuchen, so ein bisschen eine Grundlage zu legen zu der Jahreslosung und zu dem Thema. Und mal ein bisschen genauer auch in diesen Bibeltext reingucken. Und ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal überhaupt was gehört hat von Jahreslosung. Was ist denn das überhaupt? Das gibt es also schon seit fast 100 Jahren. Und es wird von einer ökumenischen Bibelgesellschaft, glaube ich, festgelegt, was ein Vers, der über dem Jahr steht, sein soll. Und das ist ja in vielen Gemeinden irgendwie so Thema, gerade am Anfang des Jahres. Und deswegen haben wir uns entschieden, da auch was dazu zu machen und darüber zu predigen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, hier unten steht das, das ist ein Vers, den jemand an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat. Und ich will einfach ganz kurz was dazu sagen, weil man muss den Hintergrund ja irgendwie ein Stück verstehen. In welchem Hintergrund ist denn dieser Vers eigentlich geschrieben? Und zwar habt ihr hier eine Weltkarte vom, also das Mittelmeer, ne? Sozusagen alles Mittelmeer. Hier ist Italien, Griechenland, Türkei, Israel, Ägypten und so weiter. Ne? Ihr kennt das ja alle aus der Schule und sonst woher, von Google Maps oder so, vom Urlaub. Und zwar geht es um diese Stadt hier, Thessalonich. Die seht ihr hier, die gab es schon damals zu Paulus Zeiten. Also dieses Bibelwort ist ja 2000 Jahre alt. Ziemlich genau 2000 Jahre. Und schon damals gab es diese Stadt, heute heißt sie Thessaloniki, ist die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Und dort wurde eigentlich die zweite Gemeinde in Europa gegründet. Die zweite christliche Gemeinde in Europa wurde in Thessalonich gegründet. Und zwar auf der zweiten Reise des Paulus. Na, Paulus hat verschiedene Missionsreisen unternommen. Ihr seht das hier mit verschiedenen Farben, das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Aber die rote Reise, die rote Linie sozusagen, ist seine zweite Missionsreise. Und auf dieser Missionsreise leitet der Heilige Geist sie eigentlich nach Europa. Er sagt, ihr sollt nicht mehr nur hier in sozusagen heute Ägypten, heute Türkei unterwegs sein, sondern setzt mal über hier übers Mittelmeer, über das Ägäische Meer oder wie das genau heißt und geht in diese Stadt. Und das machen sie, sind gehorsam. Sie lassen sich führen und leiten vom Heiligen Geist. Und dann gründen sie sozusagen dort eine Gemeinde. Es gibt bloß ein Problem in der Stadt und das ist Widerstand, das ist Verfolgung. Und das sehen wir eigentlich schon von Anfang an, als Paulus und auch die Apostel die Gemeinden gründen, es gibt Widerstand und es gibt Verfolgung. Und hier in Thessalonich ist es besonders schlimm. Sie können eigentlich nur ungefähr 3 oder 4 Wochen dort bleiben und die Gemeinde gründen und dann müssen sie, sag ich mal, in der Nacht- und Nebelaktion fliehen, weil sie sonst umgebracht worden wären wahrscheinlich oder gefangen genommen worden wären, ins Gefängnis geschmissen wären. Es war also schwierig, dort zu sein und es gab viel Widerstand. Und deswegen entscheidet sich Paulus dann später, ich will denen noch einen Brief schreiben, weil ich bin eigentlich noch gar nicht fertig gewesen. Also kann man sich ja vorstellen, in 3 Wochen alles zu erzählen, was wichtig wäre und Gemeindeältesten einzusetzen und die Gemeinde zu führen, das ist schwierig. Und deswegen muss er einen Brief schreiben und sagt, okay, das und das ist mir noch wichtig. Und er geht auf verschiedenste Themen ein. Er lobt sie erstmal für ihre Treue, weil er sagt, ihr habt hier Verfolgung, ihr habt Bedrängnis erlitten für meinen Namen, weil ihr mir nachfolgt. Und das ist stark, dass ihr so treu bleibt, ja? Dass ihr nie aufgebt. Und im zweiten Teil ermutigt er sie aber und sagt, bleibt dran, lebt ein heiliges Leben. Passt euch nie an die Kultur, in der ihr lebt, weil die war geprägt von sexueller Unreinheit, von Prostitution, von Hurerei. Passt euch dort nie an, ihr seid meine Nachfolger, lebt anders als die Gesellschaft. Das ist nie euer Maßstab. Ja? Seid mir treu, bleibt in Liebe zusammen in der Gemeinde. Lebt zusammen in Liebe, ermutigt euch gegenseitig. Und dann geht es noch um ein anderes großes Thema, was die Thessalonicher interessiert. Was passiert denn eigentlich mit denen, die jetzt schon sterben und Jesus ist noch nie wiedergekommen? Weil die haben im Prinzip in der Erwartung gelebt, dass Jesus bald wiederkommt. Und jetzt ist das nicht so schnell passiert, wie sie erwartet haben. Und sie fragen Paulus oder haben die Frage, wie gehen wir damit um? Die sind ja jetzt tot, also sind die jetzt verloren? Und er sagt, nein, also jeder, der Jesus liebt, der Jesus nachfolgt, der wird einmal bei ihm sein, egal ob er jetzt schon stirbt oder ob Jesus wiederkommt und ihn holt und ihn mitnimmt sozusagen in sein ewiges Reich oder so. Genau, also das sind so die Fragen und direkt nach diesen Ausführungen zur Ewigkeit sozusagen kommt unser Text. Und da will ich mal mit euch ein bisschen reingehen, weil ich finde es immer gut, wenn man gerade so eine Jahreslosung prüft alles, das Gute behaltet, in welchem Kontext sagt er das denn eigentlich? Das ist wichtig, um es wirklich zu verstehen. Und da fangen wir mal hier an zu lesen von Vers 11, 1. Thessalonicher 5, von Vers 11. Und ich will dazu gar nicht zu viel sagen als Erklärung zu den ersten Versen hier, weil das auch später nochmal in einer anderen Predigt dann nochmal Thema sein wird. Aber wir lesen sie mal zusammen durch. Und da heißt es ab Vers 11, 1. Thessalonicher 5. Macht euch also gegenseitig Mut und richtet einander auf, wie ihr es auch schon tut. Wir bitten euch aber, Geschwister, erkennt die an, die sich für euch abmühen, die euch im Auftrag des Herrn führen und sagen, wie man im Glauben lebt. Wegen ihrer Mühe sollt ihr ihnen besondere Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Das sind die ersten Verse vor dieser Jahreslosung. Und 2 Worte, die mir hier auffallen, sind Gemeinschaft, seid zusammen. Also in dem Brief geht es viel um die Gemeinde. Überhaupt in der Bibel, habe ich so den Eindruck, geht es viel um die Gemeinschaft, weniger um das Individuum. Wir leben heute in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Jeder kümmert sich zuerst mal um sich und seine Familie vielleicht noch. Aber Gottes Perspektive ist oft Gemeinde, Gemeinschaft. Und 2. Wort ist, haltet Frieden. Also egal, was ihr tut, lasst den Frieden geschehen. Wenn ihr nur streitet und euch gegenseitig fertig macht, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, da ist keinem geholfen, dann seid ihr auch kein Zeugnis und kein Licht. Dann geht es weiter im Vers 14. Außerdem bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, helft den Schwachen, habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr bei jeder Gelegenheit, einander und allen anderen Gutes zu tun. Also auch hier wieder, gebt aufeinander Acht. Ihr seid ein Stück weit, oder wir sind ein Stück weit verantwortlich füreinander, weil wir sind eine Gemeinde. Es ist nie egal, wie es dem anderen geht. Es ist nie egal, was den anderen beschäftigt. Es ist ein Stück weit auch meine Aufgabe, mein Problem, meine Freude, aber auch mein Leid. Und dann tut Gutes. Seid gut zueinander. Vergeltet nie Böses mit Bösen. Das sind alles gute und wichtige Sachen. Und dann geht es weiter im Vers 16. Freut euch alle Zeit. Betet immer zu. Sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Christus Jesus möglich macht. Und das sind alles wirklich gute geistliche Prinzipien. Ne? Dankbar sein, sich freuen, im Gebet bleiben, im Gespräch bleiben. Also Gott, Beziehung zu Gott ist im Prinzip, es geht um Beziehung zu Gott. Es geht nie darum, dass man sich immer hinsetzen muss zum Gebet, das kann man machen. Aber es geht eigentlich in erster Linie um eine Kommunikation und die kann auf Arbeit stattfinden, die kann im Bus stattfinden, im Auto, beim Spazierengehen, selbst in der Nacht beim Schlafen, überall. Genau, und jetzt kommen wir eigentlich erst zu den, sag ich mal, zu den Versen, um die es geht jetzt in der Jahreslosung. Ab Vers 19. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet prophetische Aussagen nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Ich habe mal so ein kleines Experiment mitgebracht. Ich denke, ihr wisst, was passiert, wenn man hier ein Glas auf eine Kerze hält. Was passiert? Es ist immer weniger Sauerstoff drin. Die Flamme verbrennt. Was passiert mit der Flamme? Sehen es die Ersten schon? Ich soll das mal ein bisschen hochhalten. Vielleicht, jetzt habe ich es ganz kurz wieder aufgemacht. Oh, jetzt ist er aus. Jetzt ist er ganz erloschen. Jetzt muss ich es doch wieder anzünden. Aber das passiert. Wenn der Sauerstoff weg ist, geht die Kerze aus. Ganz einfaches Bild. Ich meine, das ist Physikklasse 5 oder so. Vielleicht noch Klasse 1, aber da gab es noch keine Physik. Aber egal. Jedenfalls verstehen wir das Bild mit der Kerze. Sauerstoff ist weg. Schluss. Mit der Flamme. Und so ähnlich ist es mit dem Heiligen Geist. Ist der Heilige Geist weg in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben, ist Schluss. Das Einzige, was bleibt, ist Religion. Das funktioniert gut. Man kann jeden Tag trotzdem seine religiösen Pflichten machen. Beten und in die Gemeinde gehen am Sonntag, das klappt doch ohne Heiligen Geist. Aber das ist nicht das, was Gott will. Gott will Beziehung, Gott will ja uns mit dem Heiligen Geist, sag ich mal, füllen und uns befähigen, das Leben zu leben. Ne? Darum geht's. Und hier sagt er ganz klar, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Zum Beispiel Geistesgaben. Hier steht von prophetischer Rede. Darauf werde ich jetzt gleich dann eingehen. Aber generell, das Wirken des Heiligen Geistes kann ja viele Gesichter haben. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, sonst erlischt die Flamme. Sonst erlischt der Heilige Geist. Eine Sache, die uns die Bibel auf jeden Fall auch lehrt, ist, dass Sünde den Heiligen Geist löscht. In unserem persönlichen Leben, auch in der Gemeinde. Wenn wir das tolerieren, wenn wir wirklich bewusst und willentlich in Sünde leben, ist es mit dem Heiligen Geist schwierig. Das ist das, was ich in der Bibel lese. Aber ohne Heiligen Geist kein Leben. Und dann steht in Vers 20, verachtet prophetische Aussagen nicht, verachtet Weissagung nicht, heißt es in anderen Übersetzungen. Und ich will kurz darauf eingehen, weil vielleicht nie jeder weiß, was ist denn eine prophetische Rede? Ich kenne vielleicht Propheten aus dem Fernsehen, irgendwelche großen TV-Propheten, die danach dann die Kontonummer unten einblenden und sagen, spendet viel Geld für mich, ich brauche das. Was ist denn Prophetie? Es ist erstmal eine Gabe vom Heiligen Geist. Prophetische Rede ist nichts, was irgendein Mensch produzieren kann. Wenn Prophetie nie von Gott kommt, von einer Quelle, die nicht in mir selber ist, dann ist es keine Prophetie. Dann ist es vielleicht eine Intuition. Das haben manche Menschen, eine Intuition oder Weisheit. Es ist aber nichts Göttliches. Prophetie kommt von Gott, das ist ein Geschenk. Und es ist eine Botschaft, eine Offenbarung von Gott. Es ist nicht unbedingt immer eine Voraussage der Zukunft. Es ist eigentlich eine Botschaft Gottes, die in eine Situation, in eine Gemeinde vielleicht oder in ein Leben gesprochen wird. Und das kann Zurechtweisung sein, das kann Ermahnung sein, das kann Ermutigung sein, das kann Richtungsweisung sein. Zum Beispiel wie das, was ich erzählt habe von Paulus und Silas, die haben immer wieder erlebt, wie der Heilige Geist sie geführt hat, gesagt hat, geht nicht in die Stadt, das ist jetzt nicht dran. Sie wollten dorthin gehen, der Heilige Geist sagt, geht dorthin. Sie wollten nach Westen, der Heilige Geist sagt, geht nach Osten. Und so weiter. Aber der Heilige Geist kann Richtungsweisung geben. Das kann eine prophetische, auch in Form von Prophetie geschehen. Und wenn wir die Bibel angucken, gerade Altes Testament, ich würde mal ganz grob sagen, vielleicht ein Drittel sind prophetische Bücher. Vielleicht sogar noch mehr. Es ist ein großer Anteil in Gottes Wort und so wie Gott redet, ist Prophetie. Wenn Prophetie aus der Bibel weg wäre, wäre die Bibel im Prinzip nur noch halb so dick oder halb so viel wert. Es ist Gottes Wesen, auch prophetisch zu sprechen. Und gerade im Neuen Testament, im 1. Korinther 14, wird immer wieder davon geredet, schätzt die Prophetie, sie ist zur Auferbauung der Gemeinde da. Prophetie gerade im Gemeindekontext als eine ganz wichtige Sache wird dort, sagt derselbe Autor, sagt auch Paulus, 1. Korinther, ne, ist auch von Paulus geschrieben. Er sagt, Prophetie ist wichtig für die Gemeinde, weil sie die Gemeinde auferbaut. Und jetzt steht er dort, verachtet prophetische Aussagen nicht. Das heißt ja, es gab prophetische Aussagen dort. Es gab prophetische Rede bei den Thessalonichern. Ja, sonst könnten sie ja sie nie verachten. Also es war da. Aber sie hatten das Problem, dass sie sie eben verachteten. Und warum? Warum wird Prophetie verachtet? Es könnte sein aus Angst vielleicht. Es gab sicherlich auch falsche Propheten, die vielleicht Dinge erzählt haben, die nie gestimmt haben. Und aus Angst, vielleicht auf die zu hören oder auf die Falschen zu hören, hat man oft gesagt, nee, lieber ganz lassen. Lass mal ganz die Prophetie, das ist alles nur, ich sag mal, Hokuspokus, das ist nichts Handfestes, das kann man nie überprüfen. Dann lassen wir es lieber ganz. Und die Thessalonicher haben das Problem gehabt. Und ich sag mal, wenn wir gerade nur, ich guck mal nur auf die deutsche Kirchengeschichte, wir haben oft dasselbe Problem gehabt. Der Heilige Geist hat gewirkt und wir haben gesagt, nee, lieber ganz lassen, weil es ist uns zu unklar, das ist uns vielleicht zu wild, zu komisch, was der Heilige Geist hier macht. Wir verstehen es nicht, wir können es nicht mehr kontrollieren und deswegen lassen wir es lieber ganz. Und das ist gefährlich, also es ist schwierig. In der Situation kann man es schon verstehen, weil es ist manchmal nicht ganz einfach. Und man muss Wege finden, damit umzugehen. Aber es ist eine Tatsache, dass sowas eben passiert, dass wir das verachten. Und da müssen wir uns hinterfragen, auch als Gemeinde, wie stehen wir dazu eigentlich, zu Prophetie? Und da haben sicherlich alle eine ganz unterschiedliche Meinung. Aber ich sage mal so, wie es die Bibel versteht und wie es Paulus versteht, ist Prophetie wichtig. Das ist das, was ich hier lese. Und wir sollen es nicht verachten, sondern, und jetzt ist der Text der Jahreslosung, prüft aber alles und behaltet das Gute. Nicht verachten, prüfen. Das ist das, was Paulus hier sagt, was Paulus empfiehlt. Das ist der Weg, mit Prophetie umzugehen. Und bevor ich auf das Prüfen eingehe, will ich einfach mal kurz vielleicht ein paar Beispiele aus unserem Leben erzählen, aus meinem Leben, weil, um das mal ein bisschen plastisch zu machen, was redet man denn hier? Prophetie, was ist das überhaupt? Wie kann das aussehen? Und ich will das mal an drei Beispielen kurz erzählen. Es hat alles mit, sag ich mal, mit dieser Situation hier auch zu tun. Zum Beispiel, dass ich hier stehe und predige, hat unter anderem auch mit Prophetie zu tun. Der Alex hat mich mal gefragt vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber Alex hat mich bestimmt ein oder zweimal sogar gefragt, ob ich mal predigen will. Und ich habe eigentlich gesagt, nee, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt gesagt habe, aber ich habe zumindest gedacht, ich kann das nie. Ich kann eigentlich nie predigen. Oder ich kann nicht mehr predigen, weil ich habe es früher schon gemacht, aber dann viele Jahre nicht mehr. Und es hat erst eine prophetische Rede gebraucht auf einer Konferenz in Dublin. Wir waren mal in Irland gewesen auf einer Konferenz. Und da kam jemand zu mir, den habe ich gekannt, aber er hat jetzt nie gewusst, dass mich das Thema beschäftigt. Und er hat zu mir gesagt, Simon, du sollst predigen. Und erst dann habe ich es verstanden, irgendwie, ja, ich sollte eigentlich ein Ja dazu finden. Und es war schwer für mich, dass ich konnte es nicht finden. Ich habe das mir nicht zugetraut. Aber Gott hat es eigentlich klar bestätigt und gesagt, Prediger. Durch die Person, er wusste nicht, dass ich das überlege, dass ich mich damit, sag ich mal, rumschlage mit der Frage. Und das hat mich ermutigt und ich denke, das ist sowas, wo ihr auch achtsam sein könnt, wenn mehrere Sachen sich, sag ich mal, auch überschneiden. Wenn zum Beispiel jemand fragt von den Ältesten der Gemeinde, kannst du dir das vorstellen und es kommt noch ein prophetisches Wort, dann ist das vielleicht doch Gottes Reden und Gottes Wille. Dass wir hier zurückgekommen sind nach Deutschland, hat auch mit prophetischem Reden unter anderem zu tun. Ich hatte mal eine Zeit, ganz am Anfang, als wir in Südafrika waren, da habe ich gebetet und gefastet und Gott hat mir eine ganz klare Stelle gegeben und die steht im Hesekiel 36, Vers 28. Also ich habe nur diese Stelle im Kopf gehabt. Hab Gott gesagt, irgendwie den Eindruck, ich soll mal Hesekiel 36, Vers 28 lesen. Und dort steht, ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und ab dem Moment wusste ich, irgendwann wird uns Gott wieder nach Deutschland berufen. Es war für mich so klar, dass das irgendwann dran ist. Das war 4 Jahre schon vorbei. Es hieß nie, dass ich sofort meine Koffer packen musste und sagen musste, ich gehe jetzt. Schluss hier. Südafrika ist sowieso alles zu gefährlich und zu verrückt. Jetzt gehen wir wieder zurück, da ist es besser. Nee, es war aber in meinem Herzen drinne, habe ich das gewusst. Irgendwann ruft uns Gott zurück. Und Gott hat prophetisch gesprochen, in diese Situation rein. Und nur noch ein anderes Beispiel aus der Arbeit, wo wir waren, mit Lucy Christian Community. Viele von euch haben jetzt die Geschichten so ein bisschen gehört und das gesehen, was wir dort gemacht haben. Aber diese ganze Arbeit ist hauptsächlich durch eine prophetische Vision entstanden. Es würde es nie geben heute, wenn nie einer eine prophetische Vision hatte von dieser Arbeit. Die hatten das genau gesehen, was sie machen sollen, wie das Gelände aussehen soll und tatsächlich in einer Kleinstadt Dundee, in einem Niemandsland, dort mitten in KwaZulu-Natal, haben die diesen Ort gefunden, der verschiedenste Sachen, wo sich verschiedenste Sachen, sag ich mal, bestätigt haben und wo die gesehen haben, das ist der Ort, zu dem Gott uns sendet. Das ist der Ort, wo wir hier diese Arbeit aufbauen sollen. Und nur so ist das im Prinzip entstanden. Natürlich noch viele andere Faktoren. Und es hat Jahre gedauert, bis sie den Ort gefunden haben. Aber Gott hat gesprochen und sie waren gehorsam und haben sich auf die Suche gemacht. Und wir haben zig Beispiele in der Bibel. Abraham, Gott spricht und Leute gehorchen und prüfen das, gucken, ist das Gottes Reden? Wenn ja, dann machen wir das. Egal, ob das jetzt vernünftig erscheint oder mir logisch erscheint. Aber sind wir bereit, das überhaupt zuzulassen, prophetisches Reden in unserem Leben und in unserer Gemeinde? Und ich denke, Gott spricht heute. Also bin ich ganz stark der Meinung und habe das eben auch selber erlebt. Und wie gesagt, zu dem Prüfen, das ist schon wichtig, prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt, nie ungesehen alle prophetischen Eindrücke auf einen einströmen zu lassen und dann renne ich sofort los, weil das ist jetzt die Lösung aller Probleme. Und da muss ich hin und das ist jetzt dran. Nee, prüfen. Aber verachten ist, glaube ich, kein biblischer Grundsatz. Also zumindest das, was Paulus ja sagt, ist prüft. Und wir waren jetzt über Silvester auf einer Freizeit gewesen und haben dort mitgearbeitet. Es war eine Freizeit für junge Erwachsene und da haben wir immer stille Zeit gemacht früh. Und da haben wir unter anderem die Verse gelesen und das will ich als Beispiel bloß noch mal kurz erwähnen. Matthäus 16, Vers 22 bis 23, da spricht Petrus mit Jesus. Und da steht, dann nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Jesus fuhr er an. Niemals, Herr, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, geh hinter mich, Satan. Du stellst mir eine Falle, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Geh hinter mich, Satan, sagte sie dem, der angeblich der Grundstein der Gemeinde sein soll, der Fels der Gemeinde, Petrus. Das war ganz kurz davor, sagt er zu Petrus, du bist der Fels der Gemeinde, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Und 5 Sätze später sagt er, Satan, geh hinter mich. Du, das, was du hier sagst, das ist nicht von Gott. Das ist vielleicht menschlich, aber eigentlich Satan, das klingt ja schon fast, als wäre es vom Teufel, was er hier erzählt. Und das ist die Realität, denke ich, in der wir leben. Das muss man schon so sehen. Es ist eben nie alles göttliches Reden. Es gibt menschliche Eindrücke, die einfach nur menschlich sind. Das sind vielleicht Wünsche, Träume, Hoffnungen. Es gibt göttliches Reden und es gibt teuflisches Reden. Und das müssen wir irgendwo, sag ich mal, ernst nehmen oder realisieren zumindest. Das ist eine Realität, eine geistliche Realität. Und die Bibel sagt ganz klar, der Teufel ist der Herr dieser Welt. Jesus hat zwar den Tod und den Teufel besiegt am Kreuz, aber aus irgendwelchen Gründen hat Gott ihm doch noch Autorität hier auf dieser Welt gegeben und Macht. Und wenn wir blind sind dafür, für diese Realität, dann ist das problematisch. Von daher, prüft das, was gesagt wird, auch in der Gemeinde, prüft, was euch jemand sagt in euer Leben, prüft meine Predigt. Wenn ihr was feststellt, wo ich eindeutig irgendwas sage, was der Bibel widerspricht oder Gottes Wesen, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Und ich hoffe, ich bin dazu bereit zu sagen, ja, das muss ich nochmal genau angucken. Da habe ich mich wahrscheinlich geirrt oder irgendwas ist da falsch. Aber das sagt die Bibel generell. Prüft, was euch erzählt wird. Prüft, was ihr hört. Prüft, was ihr lest. Prüft, was ihr auf YouTube guckt. Prüft, was ihr im Fernsehen seht. Prüft, was ihr auf TikTok seht. Prüft's. Denn die Welt ist voll von allem möglichen Good News, Fake News. Ne? In diesem Spannungsverhältnis leben wir heute. Oder immer. Die Thessalonicher, das war nie anders. Good News, Fake News. Was ist jetzt hier wahr? Was kann ich denn überhaupt glauben? Was ist denn jetzt richtig? Wie soll ich denn leben? Wie funktioniert denn das? Und ich will das nur kurz nennen und ich denke, später gehen wir nochmal näher darauf ein in der Predigtreihe. Wie kann ich denn unterscheiden? 3 Unterscheidungshilfen. Das ist das, was mir jetzt so eingefallen ist dazu erstmal so ganz grob. Das Wort Gottes, die Bibel, ist das, was gesagt wird, konform mit dem Wort Gottes. Ganz einfach und ganz wichtig, finde ich. Und deswegen, wir müssen das Wort Gottes kennen. Wenn wir es nie kennen, können wir es nie prüfen. Der Heilige Geist, der in jedem Christen lebt, der wiedergeboren ist, er wird uns mehr und mehr auch in die Wahrheit führen. Das ist das, was die Bibel sagt. Ich sende den Geist und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und je mehr wir am Herzen Gottes dran sind, desto mehr werden wir auch prüfen können, was ist jetzt göttlich, was ist nie göttlich, was ist falsch. Und geistliche Ratgeber, Mentoren, Älteste, das ist immer gut, Leute um sich zu haben, die man auch mal fragen kann, weil ich weiß auch nicht alles. Ich bin oft ratlos und frage Leute, die weiter sind im Glauben, die vielleicht mehr Erfahrung haben, die älter sind als ich. Das ist gut, solche Leute zu haben und da auch mal zu fragen. Und dann kommen wir eigentlich zum letzten Vers. Meide das Böse in jeder Gestalt. Habe ich schon gesagt, wir sind nie von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Wir können die Welt nie meiden. Und es ist nie alles gut, was wir hier erleben und was wir sehen. Aber wir sollen es meiden, soweit es geht. Wir sollen uns nie bewusst, sag ich mal, in Situationen begeben, die offensichtlich schlecht und negativ sind für uns. Und da ist mir eigentlich so ein Grundsatz wichtig und da komme ich dann auch nochmal zu dem Bild, ein Stück weit auch zum Ende meiner Predigt. prüft alles und das Gute behaltet. Es geht ums Gute letztendlich. Na, wir sind nie unterwegs, um immer nur das Schlechte zu finden und alles ausfindig zu machen, was wir unbedingt meiden müssen. Gott wird uns schon sagen, wann wir was meiden müssen, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben. Und wir sind auf der Suche nach dem Guten. Wir sind auf der Suche danach, das zu behalten, was uns wirklich gut tut, was göttlich ist in unserem Leben. Und lasst das so eine Maxime vielleicht sein, auch für das Jahr, aber auch für die nächsten Wochen, wenn wir diese Predigtreihe durchgehen. Was bringt mich eigentlich näher zu Gott? Ist das, was ich jetzt gerade mache, morgen, Montagmorgen, Nachmittag, Abend, ist das, was ich dort mache, etwas, was mich näher zu Gott bringt? Ist das etwas, was jemanden anders näher zu Gott bringt und Gottes Liebe demonstriert? Das sind gute Fragen, die wir uns immer mal stellen können. Und dann sehen wir auch, ist das jetzt gut oder schlecht, was ich gerade mache? Und lasst uns da irgendwie offen sein dafür und uns das vielleicht konkret diese Woche auch mal fragen, in den verschiedenen Lebenssituationen. Wenn ich im Bus fahre, wenn ich auf Arbeit bin, wenn ich in der Schule bin, wenn ich im Deutschkurs bin, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, ist das, was ich gerade tue oder sage, gut in Gottes Augen? Nicht gut, fühlt sich das gut an, ist heute so ein bisschen die Maxime. Stimmt manchmal, ist manchmal aber auch komplett falsch. Nie alles, was sich gut anfühlt, ist gut. Muss nicht sein. Und Gott hat manchmal ganz andere Ideen, was gut ist. Aber ist es in Gottes Augen gut, was ich dort gerade mache, was ich tue, was ich sage, wie ich bin? Und oft muss man feststellen, das war jetzt nicht gut, das geht mir oft so. Und dann muss man gucken, okay, wie mache ich es nächstes Mal besser? Vielleicht schaffe ich es ja nächstes Mal und mache es besser. Um sozusagen Gott mehr und mehr auch zu reflektieren, in dem, was wir tun und wie wir sind. Prüft alles und behaltet das Gute. Das wünsche ich uns einfach, dass es das gelingt, jetzt in der kommenden Woche, aber auch in den kommenden Wochen und in dem Jahr, was vor uns liegt. Ich will nochmal gemeinsam beten mit uns. Ihr dürft gerne aufstehen dazu. Herr Gott, wir danken dir dafür, dass du schon über 2000 Jahre deine Gemeinde baust und Geschichte schreibst und noch viel länger mit deinem Volk Israel. Und dass du auch heute noch genau dasselbe bist, wie du damals warst. Und wir haben noch mit ähnlichen Herausforderungen manchmal zu kämpfen, wie die Thessalonicher damals vor 2000 Jahren. Und du weißt das, du kennst uns ja. Und wir danken dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du uns immer annimmst, uns vergibst, Herr, dass du uns liebst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt die Woche führst und immer wieder in den verschiedensten Lebenssituationen zeigst, was dein Wille ist, Herr. Was du tun wirst, dass du mir das zeigst, Herr. Ich weiß es manchmal auch nicht oder frag mich das. Und da bitte ich dich, dass du uns durch den Heiligen Geist Weisheit gibst, was dran ist, was wir tun können, wie wir dich repräsentieren können und was wirklich gut ist in deinen Augen. Herr, lass uns das erkennen, auch in den nächsten Wochen, wenn wir darüber mehr nachdenken wollen, was dein Wille ist, was gut ist in deinen Augen. Hilf uns danach auszustrecken. Hilf uns, prophetische Rede nie zu verteufeln oder da nochmal zumindest genau drüber nachzudenken. Was sagt dein Wort eigentlich über prophetische Rede? Ist das was, was heute noch aktuell ist? Herr, wir beten darum, dass du uns zeigst, was du dazu denkst. Und dass du zu uns sprichst. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du in uns lebst durch deinen Heiligen Geist. Und danke, dass wir dein Wort haben, dass wir da drinnen lesen können, dass wir auch deinen Willen da drinnen sehen. Amen. Wir hören noch ein Lied.
Recibimos todo con agradecimiento las palabras de nuestro pastor Simón. quien para mí vienen orientadas a través del Espíritu Santo y esperamos que nos haya llegado a todos el mensaje. Que podamos orientar en nuestra vida todas nuestras decisiones y nuestros pensamientos, siempre bajo la claridad de lo que el Señor Jesucristo